zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zum dritten Mal zu unserer Veranstaltungsreihe Habemus Papam, Ecclesia Quo Vadis. Die letzten Male waren um die 100 Leute jeweils da, mal gespannt, wie viele es heute sind. Vor allen Dingen aber, kann ich sagen, wurde die Online-Fassung, die wir nachher in die Mediathek und auf YouTube gestellt haben, inzwischen für beide Folgen zusammengerechnet 2500 Mal fast abgerufen. Das heißt, das, was wir hier machen, hat ganz unabhängig davon, wie viele dann live dabei sind, eine gewisse Wahrnehmung und Außenwirkung und wird inhaltlich rezipiert. Das finde ich ist schon mal eine sehr schöne Nachricht. Ich kann mir vorstellen, dass es auch den einen oder die andere verlockt, sich das dann doch nicht mittags den Stress zu machen, sondern sich quasi das abends am Sofa dann anzuschauen. Jedenfalls herzlich willkommen an alle, die da sind. Auch für uns als Katholische Akademie ist das eine neue und spannende Erfahrung, wöchentlich einmal jetzt mit einem Akademiegespräch am Mittag auf Sendung zu gehen. Aber es macht Spaß, es bringt viele neue Erkenntnisse. Man könnte es sich fast angewöhnen, beziehungsweise im Ernst, ich kann Ihnen heute brühwarm mitteilen, dass wir gestern beschlossen haben, diese Reihe auch mit anderen Themen fortzusetzen. Zum neuen Papst haben wir ja noch Annette Schavan und Schwester Katharina Ganz unter Vertrag. Vielleicht kommen auch noch welche hinzu. Dann machen wir in den Schulferien 2 Wochen Pause, aber gleich danach, Ende Juni, wird es ein Gespräch zur Christologie des Konzils von Nicäa und zum neutestamentlichen Befund geben. Und wir haben auch schon eine ganze Reihe anderer dann auch politische Themen. Also meine Empfehlung an Sie wäre, machen Sie sich doch schon mal einen Outlook-Termin, einfach jeden Mittwoch um 12 und lassen Sie sich dann überraschen. Wir informieren immer am Dienstag über den Newsletter, was genau wir dann so ins Programm genommen haben. Ja, aber jetzt zu unserem heutigen Gast. Wir haben niemand Geringeres bei uns als einen der beiden höchsten Repräsentanten des Laienkatholizismus in Deutschland, nämlich Professor Dr. Thomas Söding. Er lehrt in Bochum und ist einer der international renommiertesten Neutestamentler, sicher auch einer der produktivsten und kreativsten, denn das paulinische Motto »Neues Denken« ist auch für ihn selbst spätestens seit seiner Bochumer Antrittsvorlesung zu einem Leitmotiv geworden für seine wissenschaftliche Arbeit, aber auch für sein Wirken in zahlreichen Gremien, Kommissionen und Räten, die ich jetzt gar nicht alle aufzähle, sein für unser heutiges Gespräch wohl wichtigstes Amt. Er ist seit bald 4 Jahren Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und trägt deshalb Verantwortung, große Verantwortung dafür, dass die Katholikinnen und Katholiken dieses Landes ihr Laienapostolat nach außen wirksam ausüben können und dass die Kirche sich aber auch im Innern so organisiert und strukturiert, dass ihre Stimme in der Welt gehört und auch ernst genommen wird. In Kürze erscheint ein neues Buch von ihm über die Weltsynode und über Papst Leo XIV. Mit dem Titel »Wohin will die katholische Kirche?« übersetzt ins Lateinische »Ecclesia quo vadis«. Also ich finde, das passt eigentlich perfekt zu unserem Staffeltitel, den wir hier haben. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Söding.
Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Budde, für diese Einladung und Gratulation zu diesem innovativen Format.
Ja, lebt natürlich von Gästen wie Ihnen. Wir haben heute nur einen Gast. Die letzten beiden Male hat es sich so ergeben gehabt, gar nicht groß geplant, also eher zufällig von der Terminplanung her, dass wir jeweils 2 Gäste hatten. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Zeit. Ich ermuntere Sie herzlich, dann auch mal einen Gedanken voll zu entfalten und nicht so immer sich auf 1,30 zu beschränken. Und es kann auch sein, dass wir, das ist an die Teilnehmenden gerichtet, einfach mehr Zeit für Fragen haben. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn wir dann nach 3/4 Stunde fertig sind. Das lassen wir einfach auf uns zukommen. Ja, Herr Söding, im Februar dieses Jahres hatte das Präsidium des ZTK ein Gespräch mit Robert Prevost und da ahnte noch niemand, dass er bald Franziskus an der Spitze der römisch-katholischen Kirche ablösen würde. Meine erste Frage, das bin ich natürlich ganz gespannt, wie ist er denn so? Also wie haben Sie ihn ganz persönlich erlebt im Umgang als Mensch kommunikativ, bevor wir in die Inhalte gehen?
Ja, ein höflicher Mensch, ein zugewandter Mensch, sicherlich auch ein kontrollierter, informierter Beobachter, einer, mit dem man wirklich auch ein Gespräch führen kann, ein Kardinal, der zu Diskursen fähig ist. Das ist ein positives Kennzeichen. Tatsächlich hatten wir natürlich als ZDK-Präsidium ein bisschen im Nachhinein betrachtet Glück, aber so ganz zufällig war es nicht, dass wir das Gespräch mit dem damaligen Präfekten des Bischofsdikasteriums gesucht haben, weil wir ja auch immer wussten, auf der einen Seite sind die politischen Themen, die wir als ZDK in Berlin bespielen, durchaus hoch willkommen. Und auf der anderen Seite kann man immer nicht so richtig einschätzen, was so eine unabhängige Organisation, wie es das ZDK nun mal ist, eigentlich auf der katholischen Landkarte zu suchen hat. Deswegen wollten wir gerne dieses Gespräch führen und haben es Gespräch geführt und es war ein gutes Gespräch.
Das ist schön zu hören. Jetzt möchte ich zunächst einmal als thematischen Block die Frage nach auch machen, wie politisch die Kirche ist oder sein soll. Die wird ja bei uns im Land gerade heiß diskutiert. Leo der 14. präsentiert sich der Welt als ein durchaus politischer Papst. Breit diskutiert wurde seine Internationalität, sein mentales Weltbürgertum. Auch hier bei uns in dem Format letzte und vorletzte Woche. Er kennt beide Amerikas. Er hat eine weltweite Perspektive durch den Orden, aber auch durch das Dikasterium für die Bischöfe. Er hat sich als Kardinal bereits in politische Diskussionen eingemischt. Zum Beispiel, das ist ja groß durch die Medien gegangen, zum Thema Migration und dann auch konkret gegen den Vizepräsidenten J.D. Vance gerichtet. Das alles wurde breit diskutiert. Auch das ZDK hat ja in seinem Auftrag das drin. Also die Entwicklungen im gesellschaftlichen, staatlichen Leben werden beobachtet. Es werden Anregungen gegeben für das apostolische Wirken der Kirche. Welche Implikationen sehen Sie jetzt aus diesem Profil, das sich da abzeichnet im neuen Pontifikat, für die Arbeit des ZDK? Ist das Rückendeckung? Ist das ein stärkeres politisches Mandat oder ändert sich wenig?
Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat in erster Linie einen politischen Auftrag und den nehmen wir auch wahr. Und wir nehmen ihn so wahr, dass wir jetzt die räumliche Nähe in Berlin suchen, um frühzeitig hineinzukommen in die Vorbereitungen von Gesetzesvorlagen. Und unser Anliegen ist dort immer, dass wir diejenigen Themen, die aus der katholischen Sozialethik herauskommen und ökumenisch auch breit vermittelt sind, geltend gemacht werden. Meine persönliche Erfahrung ist, dass man immer klar machen muss, woher man kommt. Also die religiöse Überzeugung braucht überhaupt nicht versteckt zu werden. Sie muss aber aufgedeckt werden und sie muss so formuliert werden, dass sie vermittelbar ist. Und an der Stelle sehen wir jetzt tatsächlich auch eine sehr große Übereinstimmung, nicht nur mit dem Pontifikat von Franziskus, sondern auch den ersten Tagen des neuen Pontifikates von Leo dem 14. Nebenbei bemerkt war Prevost Bob, wie ihn Insider nennen, so eng sind wir nicht miteinander gewesen, hervorragend informiert bei unserem Gespräch über die innenpolitische Lage. Er wusste ganz genau, welche Position das ZDK auch zur Migrationspolitik eingenommen hat. Da hat es ja ein bisschen Knatsch auch, vor allen Dingen mit der Unionsfraktion gegeben. Und er war klar auf der Auffassung, dass es richtig sei, wie sich das ZDK hier positioniert hat. Das geht mir aber nicht um Rechthaberei. Es geht tatsächlich um den ernsthaften Versuch, wie kann die katholische Kirche, die eine internationale Organisation ist, vom christlichen Menschenbild her in diese schwierigen Abwägungsprozesse, vor denen jede Regierung steht, so hineingehen, dass die Menschenrechte geachtet werden und dass es am Ende auch praktikable Lösungen gibt. Und darüber haben wir intensiv mit dem damaligen Präfekten gesprochen und die ersten Worte, die er jetzt als Papst Leo der 14. in der Öffentlichkeit formuliert, entsprechen ganz genau dem, was auch der Präfekt Prevost und vorher schon der Bischof aus Peru gesagt hat.
Also eine große Kontinuität, aus der Sie die Hoffnung ableiten, dass das, was Sie aus Ihrer Erfahrung der bisherigen Begegnungen prognostizieren können, auch tatsächlich jetzt umgesetzt wird und er nicht eine Kehre vollzieht mit der Übernahme dieses Amtes. Welche Themen sind es denn, die sich das ZDK vielleicht von Papst Leo auch nochmal so ein bisschen als Auftrag stärken lassen muss? Rutscht da was auf der Agenda ein Stück nach oben? Was
also von deinen Themen im politischen Bereich eindeutig Internationalisierung. Das ist mir auch während der letzten Jahre, in denen ich jetzt als Vizepräsident damit Leitungsverantwortung hatte, immer deutlicher geworden. Jetzt ist folgende Schwierigkeit. Dass es kaum ein anderes katholisches Land gibt oder überhaupt ein Land auf der Welt gibt, in dem es eine ähnliche, einen ähnlichen Organisationsgrad des sogenannten Laienkatholizismus gibt, wie das in Deutschland aufgrund der spezifischen Geschichte mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken der Fall ist. Das heißt, dass von vielen Ländern aus leuchtende Augen nach Deutschland gerichtet werden und wir immer hören, sagt, macht, tut was und tretet mit uns in Verbindung. Und das versuchen wir auch, aber jetzt muss ich ehrlich sagen, die Kräfte sind schwach, aber die Anstrengungen sind groß und es zeigt sich jetzt einfach auch, da ist übrigens der synodale Weg gar nicht so schlecht, dass es hier zu einer stärkeren Verbindung kommt. Dahinter, Herr Budde, steht ja nochmal eine andere Frage. Wer spricht für die katholische Kirche? Für die katholische Kirche können wir sagen, weltweit spricht der Papst. Aber spricht er alleine oder weiß er sich getragen von der Gemeinschaft der Gläubigen, und zwar nicht nur in einem gefühlten Sinne, sondern auch in einer organisierten Form. Und da traue ich Leo einiges zu, dass er schon auch weiß, was er als Bischof von Rom zu sagen hat, aber dass er auch in diese Prozesse hineingeht, um aus dieser einsamen Rolle herauszukommen und dann tatsächlich auch embedded zu sein in der Tiefe und Breite der katholischen Kirche. Allerdings darf er nicht nur der Sprecher der katholischen Kirche sein, sondern in einer Welt zwischen Putin und Trump, um durch jetzt die beiden zu nennen, von China mal ganz zu schweigen, braucht es die Stimme der Vernunft, der Menschlichkeit, der Klarheit, des Realitätssinns, das Anti-Ideologische, das mit dem Glauben verbunden ist. Franziskus hat das in seinen guten Momenten geschafft und Leo der 14. Muss es ihm an dieser Stelle nachtun.
Jetzt sind wir schon in binnenkirchliche Strukturfragen fast so ein bisschen reingeschlittert, aber ich frage nochmal nach den Themen. Was sind es für im engeren Sinn politische, innenpolitische, außenpolitische Themen, die das organisierte Laienapostolat in Deutschland quasi sich von Leo nochmal auf seiner eigenen Agenda stärker machen lässt?
Ja, und umgekehrt. Ja, also weil die katholische Kirche in Deutschland ja in ganz außergewöhnlicher Art und Weise international engagiert ist und da auch höchste Anerkennung findet. Da kann man nur den kirchlichen Hilfswerken Dank sagen und übrigens auch all denjenigen, die sie mit den entsprechenden finanziellen Mitteln ausstatten. Ich sag drei Aspekte. Das eine ist, dass die Fragen der Klimagerechtigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnen werden. Die drohen jetzt etwas nach hinten zu rutschen im politischen Diskurs in Deutschland und in Europa. Das muss nicht so sein. Es wäre ein schwerer Fehler. Und die Stimme der Kirche und der Kirchen muss hier sozusagen ganz klar sein. Punkt eins, da werden wir als ZDK auch sehr stark uns engagieren. Zweitens, diese Frage, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt mit internationaler Solidarität verbunden werden kann, ist in einer globalisierten Welt mit enorm viel Migrationsdynamiken eine Frage, die eine Bedeutung gewinnt, die noch über die frühere Generation hinausgeht. Und da müssen wir schließlich auch die soziale Gerechtigkeit, also die Solidarität mit den Schwachen, in den Mittelpunkt stellen. Ich bin der Auffassung, dass wir da mit Wirtschaftsbashing nicht weiterkommen. Ich bin aber der Auffassung, dass so etwas wie eine Internationalisierung der sozialen Marktwirtschaft etwas wäre, für das man werben kann. Die soziale Marktwirtschaft kommt aus der christlichen Sozialethik heraus. Sie kann auch noch gerne an Kraft in der Internationalität gewinnen und vor Ort, aber auch mit unseren internationalen Beziehungen werden wir als ZDK uns dafür einsetzen.
Das frage ich mal gerade als Akademiedirektor. Also wir haben zum 10 Jahre Laudato Si, werden wir im Oktober was Schönes machen. Hier im Haus, können wir sonst was für Sie tun? Also gibt es Felder, wo man gemeinsames Nachdenken, wo man Expertise braucht, wo man Räume braucht, in denen Dinge auch, die nicht ganz klar sind, nochmal ausdiskutiert werden können? Was sollten wir auf Ihre Anraten hin noch ins Programm nehmen?
Ja, das fände ich natürlich sehr gut. Gehe jetzt mal einen kleinen Schritt sozusagen aus den Inhalten raus und sage, dass die katholische Kirche in Deutschland, auch was die Akademien anbelangt, was die theologischen Institute und Fakultäten anbelangt, in einer ganz außergewöhnlichen Intensität über Infrastruktur verfügt. Und das ZDK nehme ich mal damit. Da passiert viel, aber für mich ist schon auch die selbstkritische Frage zu stellen, also erreichen wir tatsächlich die Öffentlichkeit, die wir brauchen und wie können wir das besser schaffen. Für mich ist ganz klar, dass es Qualität braucht. Also Klickzahlen sind schön, aber am Ende zählen Argumente und zählt Substanz. So viel Idealismus nehme ich mir heraus. Wir hatten jetzt gerade unsere Vollversammlung in Paderborn. Wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen dieses Laudato Si-Thema nehmen. Wir wollen es international besetzen, gemeinsame Projekte sehr, sehr gerne. Wir hatten den Fachkräftemangel als Thema, um einfach zu zeigen, wie komplex die bildungspolitischen, sozialpolitischen, die migrationspolitischen Themen sind. Das scheint mir sozusagen ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Und vor allen Dingen brauchen wir eben halt auch eine große Koalition der katholischen Vernunft, die dann gerne auch über die Grenzen der katholischen Kirche hinaus Verbindungen stiften kann.
Vielen Dank, das nehme ich mal so mit. Eine Ihrer dominanten Thesen ist, dass die Kirche ihren Auftrag nach außen nur dann wirksam erfüllen kann, wenn sie auch im Innern neu denkt und sich reformiert. Bevor wir da gleich mal ins Konkrete gehen, also ins Eingemachte, wie es letzte Woche hieß, wo liegt denn der innere Zusammenhang von Politik und Kirchenreform? Wo ist das theologische Movens dafür, da auch den Zusammenhang herzustellen?
Also ich kann das jetzt versuchen, auf einer theoretischen Ebene zu erörtern. Und dann würde ich sagen, am Ende hängt das am inneren Zusammenhang von Gottesliebe und Nächstenliebe. Aber ich kann es auch persönlich machen und sagen, dass die internen Probleme, die die katholische Kirche hat und die in dem Missbrauch, auch dem sexualisierten Missbrauch geistlicher Macht, ja ihre Spitze findet, dass die einen enormen Glaubwürdigkeitsverlust auch dort auslöst, wo politische Entscheidungen getroffen werden. Aber gleichzeitig ist es so, dass ich kaum jemanden im politischen Berlin kennengelernt habe, der sich irgendwie darüber freut, dass es diese Probleme innerhalb der katholischen Kirche gibt, sondern eher ist das Interesse bei all denen, schafft ihr es, aus dieser Krise herauszukommen? Welche sind die Kräfte, die die Krise nicht nur beschreiben, sondern lösen? Und dafür versucht das Zentralkomitee einer der Lösungsmomente in dieser Kirchenkrise zu sein. Und damit dann de facto dadurch, dass die inneren Beziehungen der Kirche gestärkt werden, die Kompetenz gestärkt wird, in den öffentlichen Diskurs hineinzugehen. Und wenn ich das noch anfügen darf, da haben wir, dürfen wir auf keinen Fall nur den Blick auf Deutschland richten, sondern die katholische Kirche ist eine Weltkirche. Wir sind nicht die deutsche katholische Kirche, sondern wir sind die katholische Kirche in Deutschland und müssen das immer sehr, sehr klar machen. Diese Weltkirche hat eine wichtige Aufgabe, die jetzt während der Weltsynode auch klar identifiziert worden ist. Sie braucht dezentrale Strukturen. Also wir haben Rom, das ist wichtig, aber das ist nicht wie eine Konzernzentrale vorzustellen. Und die katholische Kirche braucht mehr Partizipationsstrukturen. Wir haben einen Papst, wir haben Bischöfe, wir haben Pfarrer, das wird auch so bleiben. Aber wo bleibt das Volk Gottes? Und diese beiden Punkte, die müssen wir markieren, die müssen wir klären. Und daran wird auch Leo gemessen werden.
Sie haben letzte Woche, ich glaube vor Paderborn war es gesagt, Papst Leo hätte verstanden, dass die Kirche ein Verfassungsproblem hat.
Ja.
Hat er das so gesagt oder was hat er denn genau gesagt, woraus man das tatsächlich dann ableiten darf?
Also das sind jetzt meine Worte, ne? Das habe ich auch, glaube ich, so, so deutlich gemacht. Also ich habe den Kardinal Robert Francis Prevost schon kennengelernt während der Weltsynode. Ich verrate jetzt kleines Betriebsgeheimnis, das aber niemanden überraschen darf. In der Vorbereitung für das Buch, von dem Sie freundlicherweise gerade gesprochen haben, habe ich natürlich alle Notizen nochmal durchgeschaut, die ich mir als Theologe gemacht habe. Ich war ja theologischer Experte der Weltsynode und da tauchte durchaus der Name Prevost auf. Berichten kann ich hier aber von einem öffentlichen Ereignis, das es während der Weltsynode gegeben hat, nämlich zweimal jeweils mittwochs abends hervorragend besuchte theologisch-pastorale Foren, Workshops, die genannt wurden. Und Prevost war der einzige Kardinal, der dort ein Statement gemacht hat, das heißt, sich auch der Diskussion gestellt hat. Es ging um das Verhältnis zwischen Lokalkirche und Universalkirche. Also genau einer der zentralen Herausforderungen. Und mir fiel auf, wie er dieses Thema angeht. Nämlich erstens, dass er auf die Bibel zurückgegangen ist. Das freut mich nicht nur als Neutestamentler, sondern auch aus grundsätzlichen theologischen Gründen. Und zum Zweiten, dass er ganz elementar und einfach die Einheit der katholischen Kirche so beschrieben hat, wie es Lukas bei der Apostelgeschichte macht. Das heißt also festhalten an der Lehre Jesu, die Gemeinschaft untereinander, auch die Gütergemeinschaft pflegen, das Brot brechen, also gemeinsam Eucharistie feiern und zusammen zu beten. Und das heißt, dass all diese kulturkämpferischen Töne, von denen leider Gottes die katholische Kirche auch durchgeschüttelt wird und die sich vor allen Dingen um sexualethische Fragen kümmern, in die zweite Reihe gestellt werden, dorthin, wo sie auch gehören. Und diese Souveränität hat mich sehr überzeugt. Und da denke ich, dass hier auch klar ist, die katholische Kirche muss sich innerlich besser aufstellen, damit Einheit in der Vielfalt und Klarheit in der Differenziertheit der Rollen auch tatsächlich zur Struktur und zur Verfassung der katholischen Kirche gehört.
Gipfeln ja diese Fragen am Ende oder münden immer in der Machtfrage am Ende. Das ist auch, wenn es um den synodalen Rat oder Ausschuss geht, die Verfassungsfragen, darf man tatsächlich Beschlüsse fassen, die einem für einen Bischof dann bindend sind. Also am Ende ist es immer wieder das. Wir hatten hier vorige Woche den orthodoxen Dogmatiker aus München hier, Stephanos Athanasiou, im Gespräch. Und er betonte nochmal, wie befremdlich das für die Orthodoxie ist, dass die römische Kirche nicht nur heilsrelevante Fragen dogmatisiert hat, sondern auch Struktur- und Machtfragen. Das können die gar nicht verstehen. Und da geht es ja genau um diesen Absolutismus, sage ich mal, den das Erste Vatikanische Konzil für uns jetzt für alle Ewigkeit festgeschrieben hat. Das ist jetzt also nun mal Dogma, ob uns das passt oder nicht. Können Sie sich tatsächlich vorstellen, dass sich an dem neuralgischen Punkt, ohne den ja am Ende substanziell doch nichts gehen wird, dass sich da etwas bewegt unter Leo dem 14.?
Also erstens, Herr Budde, gebe ich dem orthodoxen Theologen vollkommen recht. Also die katholische Kirche hat sich im Westen unter dem Druck der Aufklärung, um ihre innere Unabhängigkeit zu organisieren, tatsächlich in einer Weise auch auf Strukturfragen konzentriert, bei der man heute dann fragen kann, ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss gewesen ist. Aber so ist es. Und die Kehrseite der Medaille ist, dass die katholische Kirche auf der Weltebene sprechfähig ist. Ja, sie kann sich zu neuen Entwicklungen äußern. Sie kann ihre Lehre weiterentwickeln und ohne den Papst, ohne Rom, ohne das Bischofsamt, ohne das Zweite Vatikanische Konzil würde das tatsächlich nicht gehen. Aber ich meine, dass wir in der katholischen Kirche tatsächlich, und da ist eben halt auch dieser Beitrag von Provost, kann man übrigens auf YouTube hervorragend nachhören, sehr hilfreich. Wir müssen in der katholischen Kirche eine Debatte darüber führen, was uns wirklich zusammenhält. Und wenn wir eine Antwort auf diese Frage, was hält uns wirklich zusammen, geben, dann sind wir bei ganz elementaren Aussagen des Glaubens. Wir sind bei den sieben Sakramenten. Wir sind bei dem Zusammenhang von Gottes und Nächstenliebe und. Das ist sehr, sehr viel. Aber wie jetzt beispielsweise das Wie von Beraten und Entscheidungen organisiert wird, das wird sicherlich in Paraguay anders sein als in Polen. Und in Norwegen wird es anders sein als in Südafrika. Und trotzdem ist man überall katholisch. Und das genau, das gilt es jetzt auszubalancieren. Da hat die Weltsynode gute Vorarbeit geleistet. Und das war wichtig, dass noch aus dem Krankenhaus heraus Franziskus über den Kardinal Mario Grech gesagt hat, bis 2028 machen wir es jetzt mal so und so. Und zwar so, dass in den Ortskirchen jetzt nicht einfach nur sozusagen Copy and Paste gemacht wird, sondern dass eine wirkliche kreative Rezeption passiert. Da sind wir in Deutschland dabei.
Das ist ja so das Zauberwort der Synodalität. In den letzten Jahrhunderten war es eher das Papstamt, das diesen Kitt darstellte, der uns zusammenhält. Jetzt versucht man das eben synodal zu denken. Wie unterscheidet sich denn Ihre Vision von einer künftigen Synodalität der Kirche von den altkirchlichen Modellen? Wir könnten ja zurückgreifen, wir feiern gerade Nicäa, da wird es von Mehrheitsentscheidungen die Rede, unter Bischöfen allerdings nur. Das wäre so eine Doppelfrage. Inwiefern sieht Synodalität künftig anders aus als historische Vorbilder und wie lässt sich das theologisch begründen?
Ich gehe, Herr Buddinger, noch mal hinter Nicäa zurück, ja, und fange mal, was die Konzilien an mit dem Jerusalemer Apostel.
Als Historiker, ich fange da immer an.
Ist klar. Ich fange mal mit dem Jerusalemer Apostelkonzil an. Und da wird uns eine idealtypische Konstellation beschrieben. Da sind die Apostel wichtig, da sind die Presbyter wichtig, da sind Leute wie Barnabas und Paulus wichtig, die praktisch Abgesandte von Antioche sind. Und es ist die ganze Gemeinde beteiligt. Das heißt, wir haben also hier einen von Lukas vielleicht etwas idealisierten Konsens der gesamten Gemeinde, der aber jetzt nichts Gleichmacherisches hat, sondern der deutlich unterscheiden kann zwischen denen, die spezifische Erfahrungen gemacht haben und jetzt zu Wort kommen sollen, und denjenigen, die Leitungsverantwortung haben und die auch wahrnehmen sollen, aber nicht monarchisch, sondern eben halt mit anderen zusammen. Und das ist das eigentliche Modell. Und jetzt kann ich sozusagen nicht die ganze Länge nach die Spur durch die Kirchengeschichte legen. Grundsätzlich ist es doch so, dass das Amt von Bischöfen darin besteht, die idealtypisch jetzt die Weltkirche in der Ortskirche und die Ortskirche in der Weltkirche zu repräsentieren. Und das hat auch über eine lange Zeit sehr, sehr gut geklappt. Das Problem ist nur, dass im Moment dieses Bischofsamt in einer ganz tiefen Krise ist. Wenn Sie sehen, dass 2018, 2019 alle Mitglieder der Bischofskonferenz von Chile ihren Rücktritt erklärt haben wegen Amtsversagens in Sachen Missbrauch, dann ist das ein Minitekel für die katholische Kirche. Auf der anderen Seite will niemand das Bischofsamt abschaffen. Also selbst der größte Skandal, wir haben ja auch solche Beispiele in Deutschland gehabt, führt ja nicht dazu, dass die Katholikinnen und Katholiken sagen, wir wollen keinen Bischof mehr haben, sondern sie wollen einen guten Bischof haben. Was ist ein guter Bischof? Ein guter Bischof ist jemand, der ansprechbar ist, der ein Ohr für das Volk hat, der nicht selbstherrlich reagiert, der schon seine Autorität wahrnimmt, aber sich einbeziehen lässt in das, was eben halt lange Zeit vernachlässigt worden ist. Und das sind die Rechte des Kirchenvolkes. Beim Konzil von Trient gibt es ein ikonisches Bild. Und da steht das Wort Laici, die Laien, drüber. Das waren aber die Abgesandten der Staaten. So etwas wollen wir nicht. Wir wollen die Unabhängigkeit der katholischen Kirche. Mhm. Und die hat man zunächst mal ab dem 19. Jahrhundert mit Fokussierung auf Papst und Bischöfe geklärt. Ich meine, das ist jetzt inzwischen so deutlich geworden, dass wir den folgenden Schritt weitergehen und auch die vom Kirchenvolk bestimmten, gewählten, entsandten, über die Formen kann man dann sprechen, mit Sitz und Stimme in diesen Synoden repräsentiert finden. Papst Franziskus hat damit begonnen und das kann nur ein Anfang sein.
Was ist ein synodaler Bischof?
Ein synodaler Bischof ist ein katholischer Bischof. Das ist in der Note, in der Papst Franziskus die lehramtliche Autorität des Schlussdokumentes der Weltsynode festgestellt hat, sagt er, genauso wie er das früher schon mal bei einer Rede gesagt hat, Synodalität ist der Rahmen von Hierarchien. Das ist eine sehr weitgehende Aussage, die meines Erachtens weder dogmatisch noch kirchenrechtlich bislang durchbuchstabiert ist. Ein synodaler Bischof ist einer, der weiß, dass er kein König ohne Land sein darf, sondern dass er getragen sein muss von den Gläubigen, für die er Bischof ist. Das beginnt für mich dabei, dass wir Wahlverfahren brauchen, in denen in ganz anderer Intensität und Qualität als bislang das Kirchenvolk beteiligt ist. Erste Schritte werden getan, je nach Konkordat etwas unterschiedlich. Das Zweite ist, dass dieser Bischof gehalten ist, sich beraten zu lassen, und zwar verbindlich beraten zu lassen. Und zwar nicht nur von denjenigen, die er persönlich ausgewählt hat, sondern von denjenigen, die gewählt sind, von denen, die es angeht. Das hat die Weltsynode gesagt. Er soll sich dann bei seinen Entscheidungen auch an das Ergebnis der Beratungen halten. Und wenn er das ausnahmsweise mal nicht tut, ich will jetzt gar kein Dogma nennen, sondern einfach nur, weil er sagt, dann geht die Diözese pleite. Ja, das ist ja theoretisch vorstellbar. In Deutschland schwer, aber in anderen Ländern sozusagen schon. Dann muss er das begründen und rechtfertigen und darüber Rechenschaft ablegen. That's it. Es geht also nicht um die Abschaffung des bischöflichen Leitungsamtes, sondern um die synodale Gestaltung des bischöflichen Leitungsamtes. Und es geht darum, dass das Kirchenvolk sozusagen nicht nur gehorsam dem folgt, was der hohe Herr sagt, sondern sich aktiv beteiligt. Das ist sehr anspruchsvoll. Das werden nicht immer alle tun können. Man kann nur hoffen, dass es sich genügend Menschen finden, die sich engagieren für eine synodal erneuerte Kirche.
Ist das dann quasi synodaler Bischof nur eine Frage der Ausübung des Amtes oder müssen dann nicht doch auch einfach rechtliche Strukturen so festgezurrt werden, dass man nicht mehr auskommt? Also ich konkretisiere es nochmal. Sie hatten, oder das ZDK spricht sich aus für die Mitbestimmung von Laien in kirchlichen Finanzfragen. Das erinnert
Ja,
ein bisschen an
natürlich.
die Diskussionen im frühen England, als die Demokratie auch dort quasi
So
angesetzt
ist
hat
es.
mit diesen Rechten. Also was schwebt Ihnen da vor? Eine Art Bill of Rights mit Steuerhoheit für die Diözesanräte oder die dann wirklich auch
Also,
Bischof den Hahn zudrehen könnten?
ja, das muss so sein. Ja, das ist, also, schauen wir doch an, wie es in den einzelnen Diözesen ist. Egal, ob da die Preußen waren oder ob da die bayerischen Könige regiert haben. Überall war klar, auf der Gemeindeebene Pfarrer kommen und gehen. Die haben Ideen und die sind gut oder nicht ganz so gut. Und da braucht es aber Leute, die eben halt hab und gut beisammenhalten. Also haben wir in Deutschland ein System, ich nenne sie jetzt mal so, die Namen changieren etwas von Kirchensteuerräten, in denen über die Kirchensteuern und über die Vermögen von Vereinen und auch von Diözesen verhandelt wird und zwar entschieden wird. Und da ist selbstverständlich der Bischof, der Pfarrer dabei, hat aber nicht das ausschlaggebende Wort. Das ist eine sehr vernünftige Regelung. Warum das ausgerechnet auf der Bundesebene in Deutschland nicht der Fall sein soll, leuchtet niemandem ein. Was das ZDK fordert, ist nichts anderes als das, was auf der regionalen und der diözesanen Ebene längst eingeführt ist, auch auf der Bundesebene zu verwirklichen. Die Weltsynode sagt, in Finanzfragen muss man sehr penibel sein, da muss sehr viel volle Transparenz hergestellt werden, da braucht es Beteiligungsrechte, da braucht es Kontrollmechanismen. In Deutschland sind wir an der Stelle relativ weit vorne.
Letzte Frage von mir für diese Runde. Wenn es so ist, dass diese synodalen Gremien, sei es die, die wir schon haben oder neue, die sich denken lassen und vielleicht demnächst eingerichtet werden, tatsächlich, wenn denen eine solche Verantwortung und letztlich auch Macht zuerkannt wird, bräuchte es dann nicht auch nochmal eine Reflexion über die Frage der Repräsentation? Das ist ja einer der klassischen Vorwürfe. Das ZDK repräsentiert ja auch nur ein paar Prozent des Katholizismus, und eben nicht alle. Und also da, was antworten Sie da oder was schwebt Ihnen vor? Als mögliche Verankerung, dass man auch sagen kann, das ist das Kirchenvolk und nicht nur der Verbandskatholizismus.
Ja, also das ZDK hat drei Säulen. Das eine sind tatsächlich die Vereine und Verbände. Das ist natürlich typisch für die Geschichte in Deutschland und unterschätzen wir bis heute nicht die Anzahl der Mitglieder dieser Vereine und Verbände. Wir haben jetzt im Moment einen neuen Trend dazu, dass Fachverbände, also Leute, die tatsächlich, also Organisationen, die wirklich Kompetenz an den Staat bringen, in das ZDK hinein drängen. Und wir sind dankbar für deren Interesse. Das Zweite ist, dass es bei uns die Säule der sogenannten Diözesanräte gibt. Das sind diejenigen, die letztendlich auf die Vergemeinderats- und Kirchenvorstandswahlen zurückgehen. Da schwanken die Wahlbeteiligungen. Das ist sehr unterschiedlich. In Bayern sind sie sehr günstig. Jedenfalls liegen sie höher im Durchschnitt als die Anzahl der sonntäglichen Gottesdienstbesucher. Meine Erfahrung und meine Erwartung ist, wir haben in Deutschland eher zu viel Gremien, die aber zu wenig zu sagen haben. Und wir sollten eher weniger Gremien haben, die aber mehr zu sagen haben. Und dann werden sie attraktiv für diejenigen, die wählen und für diejenigen, die sich engagieren. Und dann gibt es gerade noch die Gruppe der Einzelpersönlichkeiten im ZDK. Also, selbstverständlich arbeiten wir an der Verbesserung unserer Repräsentativität, beispielsweise indem die Anzahl der Plätze der sogenannten muttersprachlichen Gemeinden erhöht werden. Denn das ist ein wirklicher Wachstumsentwicklung, die bislang nicht hinreichend dargestellt worden ist. Aber so viel Selbstverteidigung, lieber Herr Budde, muss jetzt sein. Welche andere Organisation repräsentierten so viele wie das ZDK und diejenigen, die sagen, wir sind nicht repräsentiert. Wen repräsentieren die denn? Also ich sage, bitte, die Türen sind offen. Wir wollen konservative Gruppen, wir wollen progressive Gruppen. Niemand wird gezwungen zur Mitgliedschaft, aber die Möglichkeit besteht. Man muss sich allerdings engagieren. Man muss dann bereit sein, nicht nur sozusagen die Plausibilitäten der eigenen Blase zu perpetuieren, sondern man muss sich mit anderen auseinandersetzen. Mhm. Und dann finden sich auch gute Lösungen im politischen Bereich und hoffentlich auch im kirchlichen.
Noch die allerletzte Frage, was empfehlen Sie uns als Lackmustest dafür, ob das, was Sie gerade skizziert haben an Visionen für Synodalität und Repräsentation und Macht, was ist der Lackmustest dafür, ob das im Pontifikat von Leo dem 14. Tatsächlich Chancen hat? Es gucken ja jetzt alle auf, also jedes Zeichen, jede Rede, jeder Gestus, jedes Kleidungsstück wird ausgedeutet. Gibt es was, worauf wir jetzt gespannt warten? Äußert er sich da so oder so?
Also wir haben diesen synodalen Prozess auf Weltkirche bis 2028 vorgespurt. Ich habe überhaupt kein Indiz dafür, dass Leo von diesem Kurs abweichen will. Ich glaube, dass es jetzt eher der Ball wieder im Feld der Ortskirchen liegt. Also bitte schauen, kriegt es die katholische Kirche in Deutschland hin, Synodalität auf Dauer zu stellen? Wir sind kurz davor, den Prozess in dem sogenannten Synodalen Ausschuss abzuschließen und wollen dann Anfang 2026 so weit sein, dass wir mit römischem Brief und Siegel auch diesen synodalen Weg weitergehen können. Das ist jedenfalls unser Ziel und dafür werden eben halt viele Gespräche geführt. Und da wird es 2028 eine sogenannte Kirchenversammlung geben. Da weiß noch niemand so ganz genau, was das ist, außer dass wir aus Lateinamerika Kirchenversammlungen kennen, die sehr signifikant sind und die übrigens sehr viel weiter sind, als das, was wir bislang in Deutschland haben. Mhm. Ob jetzt dieser Weg bis 2028 wirklich positiv gestaltet wird und ob dann die Kirchenversammlung nicht nur ein Markt der Möglichkeiten ist, sondern wirklich ein Forum, auf dem beraten, aber dann auch entschieden wird. Das ist für mich der Lackmustest.
Mhm. Alles klar, vielen Dank. Dann würde ich jetzt tatsächlich einladen, dass sich Teilnehmende melden. Wenn Sie Fragen haben, sind herzlich eingeladen. Ja, bitte sehr. Frau Weißenhornhöfle hat sich gemeldet.
Ja, grüß Gott. Ich bin auf dem Bistum Augsburg. Wir versuchen mit einer Initiative, die nennt sich Synodal in Augsburg, vor Ort einfach Prozesse, Bewusstseinsbildung und so weiter voranzutreiben. Meine Frage geht aber eher in die Richtung, wir haben in Deutschland ja Bischöfe, die sich ausklinken, also 4 an der Zahl. Die warten wohl auf ein autoritäres Wort aus Rom, so scheint es mir. Oder ich weiß nicht, wie geht man da synodal in einer guten Weise um wirklich alle Bischöfe einzubinden? Das ist das eine. Und das andere, was mir große Sorge macht, tatsächlich auch, wie wenig synodales Bewusstsein vor Ort vorhanden ist. Also Sie haben ja schon erläutert, ein Bischof braucht natürlich den Rückhalt von seinem Kirchenvolk. Also das treibt uns auch sehr um. Wie kriegt man das Thema wirklich in die Breite, in das Bewusstsein der Gläubigen vor Ort, damit das wirklich Hand und Fuß hat? Ja. Sonst nützt ja nichts, wenn ein Bischof synodal engagiert und motiviert ist, wenn das Volk...
Wenn die Leute keine Partizipation wollen.
Genau. Okay.
Ja. Ja, vielen Dank. Gute Fragen, Herr Söding.
Ja, vielen Dank, Frau Weißenhorn-Höfle. Von Ihrer Synodal-Initiative in Augsburg habe ich schon gehört und kann Sie nur beglückwünschen, dass Sie das engagiert weiter tun. Ja, die 4 Bischöfe, der Erzbischof von Köln und die Bischöfe von Eichstätt, Regensburg und Passau haben ja nochmal erklärt, dass es für sie keine Möglichkeit gibt, an diesen synodalen Ausschuss teilzunehmen. Ich bedauere das sehr. Auch das ZDK hat überhaupt kein Interesse daran, dass es eine Spaltung innerhalb der Bischofskonferenz gibt. Aber wir sind kurz davor und das ist schlecht und ist selber nochmal ein Zeichen dafür, dass wir es hier auch mit einer Krise des Bischofsamtes zu tun haben. Wir reagieren im Moment darauf so, dass aus diesen betroffenen Diözesen Gäste Mitglied des synodalen Ausschusses sind, die dann von den jeweiligen Diözesankomitees oder wie sie jeweils auf der Bistumsebene heißen, entsendet werden. Das sind natürlich nur Platzhalter. Und wir sagen, die Rechte der Mitgliedschaft bleiben erhalten. Niemand ist gezwungen, dort hinzugehen. Ich meine, es sollte aber als eine Art Amtspflicht gelten. Wir hoffen, dass wir dadurch, dass die zwischenzeitlichen Irritationen mit der Kurie in Rom ausgeräumt werden, auch Klarheit darüber erzielt werden kann, dass dieses synodale Gremium auf der Bundesebene, auf das wir jetzt zusteuern, auch in dieses synodale Gesamtsetting passt und dass sich dann noch einmal die Auffassung der Bischöfe ändert. Es ist so, dass von ihnen immer gesagt wird, der synodale Weg der katholischen Kirche in Deutschland sei signifikant anders als der weltkirchliche Weg. Und das bezweifle ich. Da möchte ich in den Diskurs hineingehen. Wir haben jetzt beim Synodalen Ausschuss in Magdeburg, das ist noch nicht veröffentlicht, weil es noch nicht endgültig beschlossen ist, sozusagen minutiös nachgewiesen, welche starken Schnittmengen es gibt zwischen dem, was die Weltsynode sagt und dem, was der Synodale Weg in Deutschland sich vornimmt und auch tatsächlich verwirklichen will. Das ist sehr, sehr viel und alle, die etwas von der Sache verstehen, erkennen das und fragen eher, also wann wird es endlich deutlich, dass diese Konstellation, die da in Deutschland entwickelt wird und die so nicht in anderen Ländern kopiert werden kann, auch tatsächlich offiziell anerkannt wird.
Da frage ich jetzt noch ein bisschen kritisch gegen. Müsste nicht zum Prinzip der Synodalität eben es auch gehören, dass es eine Toleranz gibt für unterschiedliche Ansichten in diesen Meta-Fragen?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, das ist ja genau das, was ich auch bedauere. Dass dadurch das Spektrum der theologischen Auffassungen, die es derzeit im Synodalen Ausschuss gibt, reduziert ist. Ich bin aber ganz klar der Auffassung, dass die Positionen, die von den Bischöfen klargestellt worden sind, dass sie selbstverständlich ins katholische Spektrum hineingehören. Mein Punkt ist der folgende, und deswegen sage ich jetzt so, ich will das nicht emotionalisieren. Ich finde, es ist so eine Art traurige Erstarrung, die ich da erkenne. Es gab am Anfang, es gab Konflikte, es gab Verwerfungen. Die waren weniger im Blick auf Macht- und Gewaltenteilung, also dasjenige, worauf wir uns jetzt gerade in unserem Gespräch auch konzentriert haben. So, es ging eben um die sexualethischen und anthropologischen Fragestellungen, die im Forum 4 war es erarbeitet worden sind und die dann eben halt nicht geteilt werden. Okay, das ist so. Jetzt ist auch der Grundtext, hat nicht die erforderliche Mehrheit bekommen. Andere, die Grundordnung ist aber flächendeckend verändert worden. Mein Punkt ist der, wenn wir jetzt mal Synodalität auf Zukunft hindenken und überlegen, in den nächsten 4, 5, 6 Jahren, was ist da für die katholische Kirche über die Finanzfragen hinaus ganz besonders wichtig? Wo müssen wir uns neu orientieren? Wo müssen wir Foren schaffen, in denen wir zusammenkommen, damit die Glaubensfragen tatsächlich der Zukunft tatsächlich diskutiert werden? Dann würde mir eine Menge einfallen und im Kern würde die Sprachfähigkeit des Glaubens stehen. Die Fähigkeit, mit Menschen von heute, in der Zeit von heute, das Evangelium der Befreiung zu erkennen und zu buchstabieren. Und dafür brauche ich alle Bischöfe auf jeden Fall. Die Einladung bleibt bestehen.
Ja, vielen Dank für diese Antwort. Dann rufe ich auf zu weiteren Wortmeldungen, wenn es noch welche gibt. Wäre jetzt die Gelegenheit, eine Frage direkt an Thomas Söding zu stellen. Ja, Christian Weißner hat sich gemeldet. Bitte sehr.
Ja, erstmal Entschuldigung, ich konnte leider aus anderen Gründen erst mich später dazuschalten. Der jetzige Papst hat ja vorher die Aufgabe gehabt, über Bischofsernennungen und Bischofsbestellungen oder so etwas weltweit zu entscheiden. Jetzt habe ich gelesen, dass gestern Pater Zäuner gesagt hat, die Causa Wölki bedarf wirklich auch jetzt einer schnellen Entscheidung von dem neuen Papst. Das heißt also auch gerade, was eben angesprochen worden ist, ja mit den vier Bischöfen, das ist ja nochmal eine andere Kategorie. Es geht da wirklich um die Frage, hat Kardinal Wölki ein Meinheit oder eine Falschaussage wissentlich, unwissentlich getätigt? Was können wir da jetzt von dem neuen Papst erwarten?
Ja, der Papst war ja in seiner früheren Tätigkeit für einige interessante Personalentscheidungen verantwortlich, zum Beispiel indem er einen der schärfsten Trump-Kritiker zum Erzbischof von Washington gemacht hat. Das ist für mich auch sozusagen ein klares Zeichen, nicht er hat es gemacht, sondern er hat ihn tatsächlich vorgeschlagen. Ich sage jetzt mal so, Christian, ne, wir duzen uns, können alle wissen. Also als ZDK äußern wir uns nicht zu Vorgängen in einzelnen Bistümern. Aber auf einer anderen Ebene kann ich das sagen. Also ein Bischof muss getragen sein von den Menschen, für die er Bischof ist. Und das beginnt in meinen Augen schon mit der Auswahl. Das muss sich in der Amtsführung erklären. Und das muss auch gewährleistet sein, dass es Orte gibt, Foren gibt, an denen ein Bischof Rechenschaft ablegt über seine Amtsführung. All das, Achim Budde hatte das vorhin angesprochen, lässt das Kirchenrecht im Moment noch gar nicht richtig zu. Sollte es aber, wenn man den Impulsen der Weltsynode Glauben schenkt. Und wie dringend notwendig das ist, das sehen wir überall an solchen Fällen. Ich meine, dass also eine Entscheidung einfach nicht zu treffen, geht nicht.
Vielen Dank. Dann hat sich Frau Weißner und Höfling noch einmal gemeldet. Bitte sehr.
Ja, genau. Diese Frage, da kann ich gleich anknüpfen. Trauen Sie dem neuen Papst, dem Leo dem 14. zu, dass er kirchenrechtlich jetzt verbindliche Pflöcke einschlägt?
Ja.
Weil es sind ja jede Menge guter Empfehlungen im Schlussdokument vorhanden. Aber ja, kann man machen oder nicht? Also, das steht jetzt wirklich an, das jetzt auch festzuschreiben. Oder wird er abwarten bis 28, bis zur Kirchenversammlung?
Ja, vielen Dank, dass Sie da nochmal drauf eingehen. Das halte ich auch tatsächlich für einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Also, das Schlussdokument der Weltsynode hatte an verschiedenen Stellen gesagt, das Kirchenrecht muss geändert werden. Eine der wichtigsten Änderungen ist, dass das Kirchenrecht bislang sagt, die sogenannten Laien hätten nur ausschließlich beratende Funktion. Und da hat die Weltsynode gesagt, das muss geändert werden. Sie müssen an den Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Es ist auch in der Weltsynode gesagt worden, dass es Rechenschaftspflichten braucht. Dafür haben wir bislang gar kein Instrument. Wir haben kein Forum. Das muss aber geschaffen werden. Die, auf Italienisch klingt das immer so schön, die Organismi di Partecipazione. Ja, das kann man auf Deutsch gar nicht so wunderbar sagen. Die braucht es, damit es einfach diese wechselseitige Verbindlichkeit gibt. Jetzt ist es so, dass unter Franziskus schon das Synodensekretariat, das ist ja noch unter derselben Leitung von Mario Grech und Nathalie Bécard, eine Gruppe von Kirchenrechtlerinnen und Kirchenrechtlern eingesetzt hat, die bis zum Sommer diese Veränderungen des Kirchenrechts, die notwendig sind, ausarbeiten sollen. Ich hoffe, dass der Pontifikatswechsel jetzt nicht zu Verzögerungen im Betriebsablauf führt. Ich bin aber sicher, dass es da Vorschläge kommt. Ich hoffe, dass die gut sein werden. Und dann wäre es tatsächlich Sache des Papstes, sie umzusetzen. Herr Bude, ganz synodal ist das natürlich nicht, ne? Was wir am Ende wieder einen Papst brauchen, der ist dann in Kraft setzt. Aber ein Papst wie Franziskus, der sagt, das Schlussdokument der Weltsynode ist mein Wort, das ist ein synodaler Papst.
Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir das als Schlusswort stehen lassen, weil das nochmal so schön umfassend klang. Ich möchte aber nochmal fragen, ob es Meldungen gibt. Wir haben noch ein paar Minuten, können noch jemanden dran nehmen. Ich will das nicht abwürgen. Wenn das nicht der Fall ist, dann, Herr Söding, möchten Sie uns noch irgendwas dalassen, was noch bei Ihnen im Kopf schwebt und raus soll in dieser Runde.
Vielen herzlichen Dank, also dass es diese Möglichkeit gibt. Das ist meines Erachtens wirklich Akademiearbeit, so wie sie jetzt in diese Zeit hinein gehört. Und vielleicht darf ich einen Punkt nochmal sagen, weil er an verschiedenen Stellen auch berührt worden war. Die katholische Kirche lebt vom Engagement. Vom Engagement nicht nur derjenigen, die jetzt hauptamtlich tätig sind, nicht nur vom Engagement der Geweihten, sondern vom Engagement aller Mitglieder. Die Kirche ist eine Gemeinschaft des Glaubens. Der Glaube geht nicht von alleine. Ja, das ist ein Tätigkeitswort. Es braucht Menschen, die glauben und die sagen, ich glaube und wir glauben. Und das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Also wenn uns das gelingen würde, dass es da eine nicht nur ganz kleine Gruppe von 150-prozentigen gibt, sondern dass sozusagen auch in der Breite und Tiefe der Mitglieder des Kirchenvolkes, um es traditionell zu sagen, deutlich wird, es kommt auch auf uns an. Ne? Wir sind gefragt. Wir können auch was beitragen. Also wir können uns nicht immer mit unseren Wünschen durchsetzen, aber wir werden gehört und wir hören andere. Dann wäre das für mich eine sehr, sehr gute Botschaft für die katholische Kirche in dieser Zeit.
Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für dieses appellative Schlusswort. Ich danke Ihnen auch für das Lob für das Format und aber natürlich auch dafür, dass Sie durch Ihre Präsenz jetzt hier in dieser Sitzung dazu beigetragen haben, dass es funktioniert. Vielen, vielen Dank. Und wir haben es immer schon bedauert. Es gibt hier auf Zoom leider keinen Applaus. Der würde normalerweise bei der Vorstellung kommen und am Schluss sicher noch einmal gucken, ob die Leute gelernt haben. Ich habe letztes Mal gesagt, es gibt doch da unten diese Zeichen, mit denen man einen Applaus optisch simulieren kann. Also fühlen Sie sich beapplaudiert und vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich uns für uns genommen haben und für die Gedanken, die Sie mit uns geteilt haben.
Bis vielen Dank, mein Herr.
Wiederschauen.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.